Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich war mit meiner Frau und den Kindern ja in Holland und für eine Woche und haben, ja, nicht eine ganze Woche, aber ein paar Tage. Und wir haben eine wunderbare Zeit dort verbracht. Jetzt sind die Kinder bei Oma und Opa in Franken und meine Frau und ich sind allein zu Hause. Ja, es ist gut, wieder hier zu sein. Und eigentlich wollte ich heute über den Einzug Jesu nach Jerusalem predigen. Es ist ja Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern. Und da ist das laut Kirchenjahr so traditionell dran. Und ich habe gedacht, wir haben es zwar nicht so mit Kirchenjahr, aber das wäre doch eine gute Gelegenheit. Ich wollte etwas sagen davon, dass es ein riesiger Triumphzug war. Und dass es dieses Mal endlich mal den Richtigen erwischt hat. Nämlich, sie haben Jesus verehrt. Doch in der Vorbereitung auf den heutigen Tag hat Gott mir eine andere Botschaft aufs Herz gelegt. Heute wird es um Gottes Kraft gehen und um unser Leben. Unser Leben, das so oft eine ganz, ganz andere Sprache spricht. Und am Ende der Predigt möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam den Psalm 23 beten. Ihr wisst schon, diesen Psalm mit der Herr ist mein Hirte und so, ja? Wir werden ihn aber an die Wand werfen. Also, Allah kann ja vorbeten. Nein. Okay. Also, mir ist das wichtig, weil ich glaube, dass im Psalm 23 sich wirklich dieses Anliegen, was mir heute auf dem Herzen liegt, da bündelt. Ja, so lasst uns anfangen. Ich bete mal. Jesus, ich danke dir, dass du hier unter uns wirken willst heute. Herr, und ich bin gespannt, was du tun wirst. Herr, und ich vertraue dir und ich gebe dir die Worte hin, die jetzt fallen werden. Herr, und ich bete darum, dass du offene Herzen schenkst. Herr, dass du wirken kannst in unserer Mitte, dass wir deine Kraft erfahren. Danke, Jesus. Amen. Gott ist krank. Gott ist krank. Zumindest scheint es so. Und Sonntag für Sonntag kommen wir zusammen und machen Krankenbesuch, dass es sich nicht so einsam fühlt. Habt ihr eine Ahnung, worauf ich hinaus will, wovon ich reden könnte? Nun, wie gesagt, vom kirchlichen Jahresablauf stehen wir am Anfang der sogenannten Karwoche. Eine Woche, die geprägt ist von der Passions- und Leidensweg Jesu und an deren Ende Kreuz und Auferstehung steht. Wir lesen in der Bibel davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und wir sprechen demgemäß im apostolischen Glaubensbekenntnis, in dem Bekenntnis, was so alle Christen der Welt verbindet, gestorben und begraben, hinabgefahren in das Reich des Todes. Und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jesus wurde vom Geist Gottes auferweckt. Das steht in Römerbrief Kapitel 8, der Vers 11. Ich lese ihn euch mal vor. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wenn wir das so lesen, Gottes Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Doch weder die Kraft des Kreuzes noch die Kraft der Auferstehung scheinen heute manchmal in unserem Leben Gültigkeit zu haben. Daher der Gedanke, vielleicht ist Gott ja krank. Seine Kraft ist einfach nicht mehr zu sehen, so wie es uns geht, wenn wir krank sind. Lasst mich euch mal mitnehmen auf eine gedankliche Reise. Wo ist die Kraft Gottes, um heute noch zu heilen? Schaut euch doch mal unter uns um. Wie viele Kranke gibt es in unserer Mitte? Und das ist kein Vorwurf an die Kranken, sondern eine Frage an uns. Wo ist die Kraft Gottes geblieben? Mensch, er hat den Tod besiegt. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Das feiern wir an Ostern. Und wenn derselbe Geist in uns wohnt, warum wird er nicht einmal mit Krankheiten fertig? Es geht ja nicht einmal um eine Totenauferweckung, sondern nur um Krankenheilung, nur in Anführungszeichen. Gott scheint echt schwach geworden zu sein. Darf man solche Fragen stellen? Ist das okay? Oder schaut euch an, wie viele Christen in den Burnout laufen. Das ist ja inzwischen nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen, sondern das verbreitet sich auch immer mehr unter Christen. Menschen, die am Rand ihrer Kräfte stehen, ob man es jetzt Burnout nennt oder nicht. Und dabei ist es egal, ob diejenigen in einem geistlichen Dienst stehen, als Pastor, als Ältester, als Bereichsleiter, im Lobpreis, ganz egal wo, beim Putzen. Es gibt irgendwo keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied, ob jemand im geistlichen Dienst steht, ob jemand im BFP ist, ob er in der Landeskirche ist. Und das ist ja nur ein Bruchteil von den Leuten, die irgendwo leiden. Wir brennen nicht für unseren Gott. Nein, das ist nicht mehr möglich, weil wir ausgebrannt sind. Von den Anforderungen unseres Lebens ausgebrannt. Da ist es nur natürlich, dass die meisten Gemeinden in Deutschland schrumpfen. Da müssen wir noch gar nicht fragen, wie ist eure Theologie? Wo ist die Kraft Gottes geblieben? Und nein, jetzt kommt keine Pfingstpredigt. Wir haben kurz vor Ostern, es kommt keine Pfingstpredigt. Es wird keine Predigt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir stehen eine Woche vor Ostern. Eine Woche. Damals kam Jesus gerade in Jerusalem an. Eine knappe Woche vor seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Es war ein Sonntag, als er in Jerusalem ankam. Also im Prinzip genau heute, wenn man so will. Woher ich das weiß, kleine Nebenbemerkung, das lässt sich aus der Bibel rauslesen. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1, dass er 6 Tage vor dem Passafest in Jerusalem ankam. Also heute, am Sonntag. Eine Woche vor Ostern kommt Jesus in Jerusalem an. Eine Woche vor dem mächtigsten Kraftbeweis der Weltgeschichte. Am Freitag der kommenden Woche würde er sterben und am Kreuz am Sonntag darauf den Tod besiegt haben und auferstehen. Das, was uns da berichtet wird, ist so unglaublich, was in dieser Woche abgeht, dass wir das schon gar nicht mehr fassen. Wir haben uns so an dieser unglaublichen Botschaft gewöhnt, dass wir uns gar nicht mehr ausmalen, was für eine Kraft, was für eine Macht da dahinter steckt. Wisst ihr, Ostern ist wesentlich wichtiger als, lasst uns Weihnachten nehmen, was in unserer Gesellschaft recht wichtig geworden ist. Natürlich, Jesus musste erstmal in die Welt kommen, geboren werden. Aber Weihnachten gab es nur aus einem einzigen Grund. Weihnachten ist für Ostern da. Lasst mich euch erklären, vielleicht neu erklären, warum Kreuz, warum Auferstehung so ungeheuer wichtig ist. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer im 1. Kapitel über eine ernüchternde Bestandsaufnahme. 1. Kapitel, 2. Kapitel. Wir haben uns, so schreibt er, von Gott abgewandt. Wir wollten lange Zeit nichts mit ihm mehr zu tun haben. Wir haben die Schöpfung anstelle des Schöpfers gerückt. Wie vielen Leuten ist es heutzutage ein wichtiges Anliegen, die Schöpfung zu retten? Wir sollen sie bewahren und bebauen, das ist richtig. Also ich bin auch nicht für Schöpfung zerstören. Aber wenn sie an die Stelle des Schöpfers tritt, wird das problematisch. Und selbst die religiösen Menschen unter uns sind eigentlich nur hinter ihren eigenen Bedürfnissen und hinter ihren eigenen Gerechtigkeiten her. So stellt Paulus das im Römerbrief in den 2 Kapiteln fest. Und er geht so tief rein, dass er sich selber unterbricht und sagt, alle Ehre sei Gott. dass er da so gepackt ist davon. Er muss kurz mal aufschauen zu Gott, weil die Dunkelheit, die Finsternis so groß ist. Sein Fazit ist, da gibt es nichts Gutes im Menschen. Da ist kein guter Kern, so wie wir heute gerne glauben wollen. Ja, man muss ja über das Schlechte hinwegschauen und auf das Gute im Menschen schauen. Paulus sagt, da gibt es nichts, was du finden wirst. Vielleicht muss man ja nur tief genug reinhorchen. Aber auch da ist er der Meinung, du wirst keinen guten Kern finden im Menschen. Ich sage euch, woher dieser Gedanke in unserer Gesellschaft von dem guten Kern kommt. Der kommt nicht aus der Bibel. Der gute Kern im Menschen, diese Idee kommt aus der griechischen Philosophie von Plato und den Leutner. Die Bibel ist da wesentlich realistischer. Auf uns allein gestellt sind wir verloren. Woran kannst du das sehen? Ich will dir das deutlich machen. Das siehst du an der Unausweichlichkeit des Todes. Kein Mensch kann dem Tod entkommen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der wie im Film dem Tod ein Schnippchen schlägt, einen austrickst? Nichts ist so sicher wie der Tod. Kein noch so mächtiger religiöser Führer, egal wie die Religionsgründer hießen, Mohammed, Buddha, Konfuzius, konnten sich dem Tod entgegenstellen. Natürlich, sie haben viele Ideen hervorgebracht, was nach dem Tod kommt und wie es weitergehen könnte, so Reinkarnation und solche Ideen. Aber abschaffen konnte den Tod keiner. Diese Unausweichlichkeit des Todes ist das untrügliche Zeichen für den Zustand der Menschheit. Die Bibel sagt, dass erst mit der Sünde der Tod in die Welt kam. Wir lesen es in Römer 5, Vers 12. Ich will das kurz mal lesen. Römer 5, Vers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Also Paulus in seiner Argumentation, er vergleicht Jesus und den Adam, den ersten Menschen. Und dann kommt er darauf, durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, hielt die Sünde in die Welt Einzug. Durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Eine nüchterne Bilanzaufnahme. Was willst du machen, um deine Schuld, um deine Sünde loszuwerden, damit du dem Tod loswerden kannst? Was willst du da machen? Du bist geschaffen worden, vielleicht hast du eine Ahnung davon, du bist geschaffen worden für ein Leben in Harmonie, ein Leben, wo du deine Potenziale entfalten kannst, ein Leben, wo du glücklich bist. Dafür bist du geschaffen worden. Und all das wirst du nur bei Gott finden. Doch seit dem Sündenfall ist eine hohe Mauer zwischen Gott und uns. Und nichts in der Welt scheint mächtig genug zu sein, um diese Mauer einzureißen. Das ist, als ob man, lass mich einen modernen Vergleich bringen, in einem Auto sitzt und mit Höchstgeschwindigkeit auf eine massive Felswand zurast. Egal, was du im Auto machst, der Aufprall ist unvermeidlich. Lass es mich mal so sagen. Du sitzt im Auto und bist ein bisschen destruktiv und haust mit dem Hammer auf Glasscheibe ein, du bohrst ein Loch in den Sitz, kogelst vielleicht den Sitz ein bisschen an mit dem Feuerzeug. Das sind die, wir würden sagen, ethisch nicht so guten Menschen, die vielleicht Terroranschläge machen oder solche Sachen. Und dann gibt es die ethisch guten Menschen, die auch in diesem Auto sitzen und versuchen, das Feuer zu löschen, das der andere angekogelt hat. Oder es wieder versuchen, gut zu machen, das Armaturenbrett polieren. Letztendlich sitzen beide im selben Auto. Und das Auto rast mit Hochgeschwindigkeit auf diese Felswand zu. Und keiner kann dem Tod entkommen. Egal, was du im Auto anstellst, das Auto fährt auf diese Felswand zu. Nichts ändert die Konsequenz des Aufpralls. Und hier kommt Christus ins Spiel. Fast wie in einem Fußballspiel, das mit 16:0 in der zweiten Halbzeit läuft, ist dieses Spiel unrettbar verloren. Und dann wird Jesus Christus eingewechselt. Und das Unmögliche passiert. Er kommt und macht das Unmögliche möglich. Er nimmt alle Schuld der Menschheit auf sich. Er setzt sich in das Auto auf deinem Platz. Und wir haben damit die Möglichkeit auszusteigen. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus stirbt an unserer Stelle. Und jeder, der ihm vertraut, kann aussteigen. Kennt ihr noch diesen etwas älteren Film Speed? Das war so ein Actionfilm, ich weiß nicht, 80er Jahre oder so, 90er Jahre vielleicht. Da tut ein Terrorist eine Bombe in einem Bus verstecken und tut die so schalten, dass wenn der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde fährt, dass dann die Bombe explodiert mit allen Menschen, die in diesem Bus sitzen. Man kann also nicht anhalten, um die Menschen aus diesem Bus aussteigen zu lassen. Was machen sie? Sie tricksen den Bombenbauer aus. Die ganze Geschichte erzähle ich nicht, das führt zu weit, aber sie tricksen ihn dahingehend aus, dass sie einen zweiten Bus holen, den ersten Bus und den zweiten Bus parallel zueinander fahren lassen und dann ein Brett rüberlegen. Und über das Brett können Leute umsteigen, von dem einen Bus zum anderen. Jetzt klingt das relativ einfach und eine einfache Lösung, einfach umsteigen. Aber so einfach ist das gar nicht. Wenn du da an der Ausstiegsluke von dem Bus stehst, ich weiß nicht, ob ihr in Erinnerung habt, als ihr vielleicht kleine Kinder wart und zum ersten Mal mit der Eisenbahn gefahren seid. Und ihr solltet am Bahnhof, der Zug stand ja, am Bahnhof, wenn der Zug stand, aus dem Waggon raus auf den Bahnsteig steigen. Da war so ein Spalt, vielleicht von 30 Zentimetern, wo wir drüber steigen musste. Der macht vielen Kindern Angst, dieser Spalt. Und es kostet echt Mut, über diesen Spalt zu steigen. Und das ist ein stehender Zug. Jetzt mach das mal in einem über 50 Meilen, ich weiß nicht, wie viele Stundenkilometer das sind, über 50 Meilen schnell fahrenden Bus, der über ein Brett von einem Bus ins andere. Das braucht schon Mut. Das braucht schon Vertrauen, dass derjenige, der im anderen Bus steht, der Polizist, und dir die Hand entgegenstreckt und sagt, komm, nimm meine Hand, ich zieh dich rüber. Dass du diese Hand ergreifst, da gehört echt Mut dazu. Aber dieses Umsteigen ist die einzige Chance zu überleben, in dem Film und in der Wirklichkeit. Gott hat mit Karfreitag, mit dem Kreuz, mit seinem Tod am Kreuz, einen zweiten Bus direkt neben unser Lebensauto gebracht. Er ist rübergekommen und hat sich an die Stelle gesetzt, dass er das Lenkrad übernehmen kann. Und nun ist es deine Chance, umzusteigen. Vertraue Gottes Angebot. Der neue Bus wird nicht an der Felswand zerschellen, sondern rechtzeitig abdrehen, beziehungsweise, wenn mein Bild bleibt, durch ein Loch in der Mauer fahren. Und auf der anderen Seite der Mauer wirst du die Augen auftun und wirst feststellen, der Bus ist nicht an der Mauer zerschellt, sondern du lebst. Darum steige um. Heute noch. Schieb das nicht lange raus. Keiner weiß, wie lang die Strecke noch bis zur Mauer ist. Wie kannst du das Umsteigen tun? Nun, indem du Jesus dein Leben anvertraust, bereit bist, dein Lenkrad abzugeben. Bitte Gott, dir deine Sünde zu vergeben und dass du die Vergebung vom Kreuz annimmst. Sag das ihm im Gebet, dass du dich auf ihn einlassen willst. Ich bete mal ein Gebet, so wie es ausschauen könnte, was du sprechen könntest. Und wenn es dich angesprochen hat, wenn du sagst, ja, ich will raus aus diesem Auto, das an der Felswand zerspringt, dann bete das für dich mit, dieses Gebet. Herr Jesus, du kennst mich. Du kennst mein Leben, du kennst die Situationen, in denen ich drin stecke. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Bitte vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Dass ich gelebt habe wie ein Fisch, der das Wasser abgelehnt hat. Bitte vergib mir dort, wo ich bewusst oder unbewusst gegen deinen Willen gehandelt habe. Jesus, ich vertraue dir und ich gebe dir hier und heute und jetzt mein Leben hin. Ergreife du das Lenkrad. Ich will dir nachfolgen. Ich will das tun, was du sagst. Amen. Wenn du das für dich gebetet hast, bist du ab diesem Augenblick Kind Gottes. Als Bestätigung, dass das nicht einfach nur eine religiöse Idee jetzt von Andreas ist oder der Christenheit, hat Gott einen Beweis gebracht. Gott hat einen Beweis gebracht, dass es wahr ist, was er am Kreuz getan hat. Und der Beweis sieht so aus, dass er Jesus auferweckt hat von den Toten. Er hat Jesus nicht im Tod gelassen. Es gibt keinen Grab, wo wir hinpilgern könnten. Damals an Ostern, bei der Auferstehung, als die Jünger gesagt haben, unser Herr ist auferstanden, da hätten sofort die Gegner zum Grab gehen können und sagen können, komm mal mit Petrus, ich zeig dir was. Und hätten zeigen können, da liegt er. Das Schweigen der Gegner Jesu war lauter als jede andere Botschaft. Das Grab war leer. Jesus wurde auferweckt vom Heiligen Geist. Die Kraft Gottes hat das Unmögliche möglich gemacht. Gott hat bewiesen, dass das nicht eine fromme Idee ist, dass du von Sünde gerettet werden kannst, sondern dass es real ist. Deswegen versuchen auch so viele Leute, die historische Auferstehung zu widerlegen. Interessant ist, die Leute, die sich mit dem historischen Fakt der Auferstehung beschäftigt haben, dass die Leute, von denen ich gehört habe, dass die ausnahmslos alle zum Glauben gekommen sind. Also ganz, ganz bekannte Leute sind der Autor des Romans Ben-Hur, diesen alte Römer-Verfilmung. Aber auch ein Jurist, ein Reporter, wie heißt das? Ein Reporter, der für Gerichtsprozesse berichtet und so. Der hat das auch sehr, sehr genau unter die Lupe genommen und wollte das widerlegen, die Auferstehung. Und hat gesagt, die Beweise sind so faktisch treffend, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als das zu akzeptieren, dass es wahr ist. Aber das ist ein anderes Thema. Die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Aber das war Gottes Beweis, dass es nicht eine fromme Idee ist. In 1. Korinther 15, Vers 17 sagt Paulus, ich schlag's mal auf, 1. Korinther 15, Vers 17, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Gott sei Dank ist Christus auferstanden. Es brauchte die größte Kraft im Universum, um den Tod zu überwinden. Und diese Kraft, und jetzt komme ich zurück auf Römer 8, Vers 11, den ich am Anfang vorgelesen habe. Römer 8, Vers 11, ich lese ihn euch nochmal vor. Diese Kraft, die größte Kraft des Universums, die Christus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft lebt in dir als Christ. Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Er lebt in uns, in jedem gläubigen Christen. Und jetzt komme ich auf meine Anfangsfrage zurück. Und trotzdem Krankheit und Burnout? Da scheint doch was nicht zu stimmen. Klar stimme ich zu, wenn man sagt, dass Gott uns kein sorgloses Leben verspricht. Das hat er nirgends versprochen. Aber trotzdem scheinen mir die Ausmaße, in denen wir mit solchen Sachen wie Krankheit und Burnout zu tun haben, dass da irgendwas schief liegt. Könnt ihr das auch sehen? Irgendwas passt da nicht zusammen. Ich wünschte jetzt, ich könnte euch eine Antwort präsentieren und sagen, das passt nicht zusammen, so funktioniert's. Die drei Schritte müsst ihr gehen, Schritt A, B, C. Und dann hast du keine Krankheit mehr, dann bist du gesund, dann hast du alle Kraft der Welt, dann hast du kein Burnout mehr. So ein Geheimmittel habe ich nicht. Ich stelle nur fest, da stimmt irgendwas nicht. Also es gibt jetzt keine Antwort im Sinne von tu dies oder tu jenes. Aber ich denke, der Gedanke darf doch mal erlaubt sein, dass es eigentlich anders sein sollte. Mein Anliegen ist es, euch aufzumalen, wie stark und mächtig unser Gott eigentlich ist. Und dass er als Starker und Mächtiger nicht irgendwo im Himmel weit weg ist, sondern dass er mit seiner Kraft in uns wohnt. Du kannst ja mal den Finger nehmen und auf dich zeigen. Hey, er wohnt in mir. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, den hat jeder Christ bekommen, jeder gläubige Christ hat ihn gekriegt. Und der lebt in mir. Der hat den Tod besiegt, der hat den Tod überwunden. Ich möchte euch aufmalen, wie kräftig er ist und dass er nicht weit weg ist. Er hat seine Zelte, so heißt es wörtlich, seine Zelte aufgeschlagen in deinem Leib, in deinem Körper. Und er hat deinen Körper zu seinem Tempel gemacht. Wisst ihr, was ich möchte? Ich möchte, dass wir uns ganz neu wieder danach ausstrecken. Gott, ich möchte dich finden mit deiner Kraft. Herr, da scheint irgendwas schief zu laufen, nicht zu stimmen. Herr, ich habe keine Antworten drauf, aber ich werde dich suchen, weil ich dich finden will. Er ist der Gott von Karfreitag und Ostern. Er ist der Gott, der unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Er ist derjenige, der nach 3 Tagen den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Diesen Gott, den möchte ich euch vor Augen malen. Es ist der Gott, der Vater, der uns so sehr liebt, dass er bedingungslos seinen Sohn geschickt hat. Kein menschlicher Vater kann so bedingungslos lieben. Was kannst du also tun? Suche diesen Gott. Suche diesen Gott und lass dich nicht mit Halbwahrheiten abspeisen. Suche ihn und ringe um die Wahrheit. Gib nicht auf. Ich möchte dir zurufen, wenn du schon so lange mit Dingen in deinem Leben kämpfst, gib nicht auf. Suche ihn. Richte dein Leben im Gehorsam nach ihm aus. Was der Geist von dir will, was Gott dir zeigt, wenn du ihm suchst, das tue. Römer 8, Vers 5 und 6 möchte ich in dem Zusammenhang mal lesen. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, wer auf das hört, was so seine eigene Natur ihm sagt. Dessen Leben ist darauf ausgerichtet, was seine eigene Natur will. Aber der Geist lebt in uns, haben wir gehört. Wer sich von dem Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gott will. Und jetzt kommt's. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Ich will Leben und Frieden in meinem Leben. Ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist. Gott ist stark und Gott hat den Tod überwunden. Ich glaube daran. Und ich sehne mich nach einer Patentlösung, aber eine Patentlösung scheint es nicht zu geben und darum suche ich Gott. Und ich lade dich ein, das auch zu tun. Gott ist stark. Und sei gewiss, er wohnt in dir. Und mit Amen schließe ich diese Predigt. So ist es.